Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da sind wir wieder. Hallo Jens, grüß dich, hallo.
Ja, hallo Axel, moin moin, grüß Gott in die Runde, wie immer. Was haben wir heute vor? Wir haben einen neuen Gesundheitsminister. Jetzt wird alles besser, Fragezeichen.
Jetzt wird alles besser. Und die ehemalige Gesundheitsministerin, muss man ja jetzt schon sagen, die hat uns noch eine kleine Reform hinterlassen. Und mal gucken, wie klein oder groß die ist. Ich glaube, es ist gut, wenn wir das mal so ein bisschen auseinandernehmen hier im Podcast und einfach da mal ein bisschen tiefer reinschauen, was das GKV-Beitragsstabilisierungsgesetz eigentlich bedeutet und also was es für die Wirtschaft bedeutet, was es für jeden Einzelnen bedeutet. Und da schauen wir einfach mal rein heute.
Genau, wir wollen hier keinen Zuhörer langweilen damit. Wir wollen das ein bisschen aufdröseln. Was hat das für Konsequenzen? Und wir wollen am Ende dann auch noch einen Lösungsansatz liefern, wie man es vielleicht grundlegend besser machen könnte. Denn ich bin ja jetzt auch schon, ja, muss ich echt überlegen, seit wann habe ich beruflich angefangen? Ich war die ersten 3 Jahre im Gesundheitswesen tätig. Und allein in den ersten 3 Jahren meines beruflichen Agierens habe ich, glaube ich, schon 2 Gesundheitsreformen erlebt. Oder war es eine? Ich weiß nicht mehr genau. In dem Fall kommt ja eine Reform auf die Reform auf die Reform. Und das führt ja eigentlich nur immer in die gleiche Richtung, nämlich eben Geld einzusparen. Also Leistungen kürzen, mehr Geld ins System zu holen und dann das entsprechend wieder zu verteilen. Aber wir haben ja, Axel, du bist ja vom Fach. Du beschäftigst dich ja fast täglich damit. Wir haben ja eigentlich nicht zu wenig Geld im System. Wie siehst du das grundsätzlich?
Ja, das ist, hast du recht, wir haben nicht zu wenig Geld im System. Das wird ja auch immer wieder gesagt. Wir haben kein Problem auf der Einnahmenseite, sondern eher das Problem auf der Ausgabenseite. Und da müssen wir einfach mehr hinschauen. Ja, und das hat man nicht getan. Man wollte die Ausgabenseite stärker entlasten und sagt, dass man das auch tut. Aber ich glaube, dass die Einnahmenseite, also dass man doch wieder mehr auf die Einnahmen geht und dass dadurch eher mehr Einnahmen generiert werden. Und man wird sehen in den nächsten Jahren, ob die Ausgabenseite, ob sich da auch was tut.
Ja, ich bin da skeptisch, vielleicht aber mal zur Klärung. Also dieses Gesetz hat ja einen speziellen Namen bekommen und im Grunde ist es ja auch keine Reform. Das hat ja auch, glaube ich, der Vorsitzende der Deutschen Hausärztegesellschaft oder so, glaube ich, hier heißt der Verband, hat es ja auch klar gesagt, dass es den Namen Reform eigentlich nicht verdient. Weil es geht ja nicht um eine inhaltliche Reform, doch, darum geht es zum Teil auch, aber im Grunde nur Mittel zum Zweck, um eben Gelder einzusparen. Und wir waren jetzt wieder mal an dem Punkt, wo das Geld nicht ausreicht. Es mussten 19 Milliarden irgendwo zusammengefegt werden. Dann hat man eine kleine Kommission zusammengeholt. Ich weiß, dass der Hendrik Streeck zum Beispiel auch dabei war, der jetzt neu im Bundestag sitzt, den man vielleicht noch aus der Corona-Zeit kennt als Virologe. Und der ja durchaus hier und da, ich habe mal so die ein oder andere Rede im Bundestag von ihm auch gehört, auf ein Thema auch lenkt. Und das finde ich auch total wichtig. Und ich würde das auch gerne unterstützen. Da kommen wir ja am Ende des Podcasts auch nochmal dazu, eben viel, viel stärker auf die Prävention zu setzen. Wie gesagt, das besprechen wir am Ende. Aber jetzt erstmal zu dem neuen Gesetz oder diesem neuen Reformpaket, wie man auch immer das bezeichnen will. Was hat das für den Einzelnen, für den Versicherten letztendlich für eine Konsequenz?
Also lass uns das mal ein bisschen auseinandernehmen und erstmal auf die wichtigsten Eckdaten dieser Reform oder dieser in Anführungszeichen Reform schauen. Du hast es gerade schon angesprochen, es sollen rund 19 Milliarden Euro bis 2030 eingespart werden und dann bis zu 38 Milliarden jährlich soll das ganze System entlastet werden. Und ich habe mir hier mal so die wichtigsten Eckdaten zusammengefasst. Geschrieben. Also erstmal wird es für den Patienten eine höhere Zuzahlung bei Medikamenten geben. Also für verschreibungspflichtige Arzneimittel war es bis jetzt so, dass man 5 Euro bezahlt hat als Minimumzuzahlung und Maximum 10 Euro. Und da hat man 50% draufgeschlagen. Also man zahlt 7,50 € bis höchstens 15 Euro. So, und auch für Heilmittel wie Physiotherapie fallen auch jetzt Pauschalen an, 15 Euro je Verordnung. Das ist schon mal eine dieser Eckdaten. Dann gibt es Kürzungen beim Zahnersatz. Also der gesetzliche Zuschuss war 60%, der wird auf 10%, auf 50% sinkt der, also um 10%. Und wer lückenlose Vorsorge nachweist, es gibt ja dieses Bonusheft, der kann nach 5 Jahren den Zuschuss von, kann den steigern auf 60% und nach 10 Jahren auf 65%. Und so ist das. Dann gibt es noch den Einschnitt bei der kostenlosen Familienversicherung. Ab 2028 sind die beitragsfreie Mitversicherung für Ehegatten und Lebenspartnern eingeschränkt. Also es wird nicht aufgehoben, es wird eingeschränkt. Also wer keine Kinder unter 12 Jahren im eigenen Haushalt hat, nicht erwerbsgemindert ist oder Angehörige pflegt, muss künftig einen Zuschlag von 2,5% des Einkommens des erwerbstätigen Partners zahlen. Und das ist ganz schön erheblich, finde ich, 2,5%. Da gibt es Berechnungen von bis halt, ne? Und letzten Endes gibt es halt auch Streichung von Leistungen. Zum Beispiel homöopathische und anthroposophische Behandlungen dürfen von den Krankenkassen nicht mehr bezahlt werden. Das kostenlose, anlasslose Hautkrebs-Screening für alle ab 35 steht nicht mehr zur Verfügung. Und es wird auf ein risikobasiertes Modell umgestellt. Also wenn jemand ein erhöhtes Hautkrebsrisiko hat, dann wird dieses Screening übernommen. Ansonsten halt nicht mehr. Genau, und dann gibt es diese Teilkrankschreibungen, dreistufiges Modell, 50, 25%, 50%, 75% für Teilzeitarbeit bei Krankheit gibt es halt dann nur ein anteiliges Teilkrankengeld. Und wie das im Einzelnen aussieht, da müsste man genau im Gesetzestext nachschauen. Der Gesetzestext hat übrigens 181 Seiten. Den können wir gerne verlinken. Wer in der Freizeit ein bisschen Zeit hat, kann sich das gerne mal durchlesen. Ja, das sind so die wichtigsten Eckdaten. Und
Für den Einzelnen natürlich immer interessant, okay, was bedeutet das für mich im Portemonnaie? Diese Mitversicherung, dass die reduziert wird, das finde ich schon interessant. Das hat ja wahrscheinlich erhebliche Auswirkungen. Ich habe das jetzt mathematisch nicht durchgerechnet, aber kannst du das taxieren, was das bedeutet letztendlich?
ich habe so drei Beispiele mal mitgebracht, wo man das halt mal durchrechnen kann oder wo ich das mal durchgerechnet habe. Davor muss ich noch ganz kurz erwähnen, auch diese Beitragsbemessungsgrenze, bis zu welchem Einkommen halt die Beiträge an die gesetzliche Krankenkasse bezahlt werden, die erhöht sich jetzt auch. Die war vorher bei 69.750 Euro pro Jahr. Alles, was darüber hinaus verdient wurde, wurde nicht mehr angerechnet auf die Krankenkassenbeiträge. Also im Moment sind es 17,5% inklusive Zusatzbeiträge und die Hälfte teilt sich der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber. Und das, je nachdem, wie man das rechnet, also die Beitragsbemessungsgrenze wird sich verschieben um 300 Euro im Monat. Und das macht im Schnitt pro Monat für die Versicherten 53 Euro aus. Davon trägt die Hälfte der Arbeitgeber und die Hälfte der Arbeitnehmer. Das heißt also 26 Euro ungefähr mehr Belastung für den Arbeitgeber und auch für den Arbeitnehmer.
Mit anderen Worten, es wird teurer, auch für Arbeitgeber wird es teurer.
Es wird Arbeit für die Lohnnebenkosten werden steigen und das sind auch, wir kommen vielleicht nachher nochmal drauf, aber es sind so ein paar Einwände von Wirtschaftsverbänden, die natürlich sagen, okay, die Arbeitgeber, die Lohnnebenkosten steigen. 26 Euro ist nicht unerheblich pro Monat. Bei größeren Firmen kann man sich das ja vorstellen, was dann die Belastung für die Arbeitgeber ist. Für die Arbeitnehmer auch, aber für die Arbeitgeber.
Aber
Das
wollte
wird.
man nicht Wirtschaftsstandort Deutschland genau das reduzieren?
Genau,
Und das hat
das
man jetzt
wollte.
erhöht.
Das hat man jetzt erhöht. Also ein Teil ist auf jeden Fall, das ist ein Teil der Auswirkungen
Okay.
dieser Reform.
Das ist die Realität.
Das ist die Realität. So, kommen wir mal dazu, was du gerade sagtest, was das für jeden Einzelnen bedeutet. Ich habe mal so einen Gutverdiener genommen, Single und kinderlos, eine Familie mit in Anführungszeichen klassischer Rollenverteilung, zwei Kinder unter 12 Jahren und auch ein Ehepaar ohne Kinder, wo ein Partner noch einen Minijob hat. Gehen wir das mal durch. Also nur ein Angestellter hat ein Bruttoeinkommen von 6.500 Euro im Monat. Das sind ca. 78.000 im Jahr. Und durch die Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze muss er einen größeren Teil jetzt seines Gehalts an die GKV bezahlen. Das, was ich eben schon sagte, ungefähr 53 Euro bezahlt er jetzt halt mehr. Arbeitnehmer, Arbeitgeber teilen sich das, 26 Euro mehr. Also 312 Euro im Jahr. Jetzt könnte man sagen, okay, 312 Euro ist jetzt nicht so viel, aber wenn man überlegt, Inflation und alle anderen Kosten, die auch noch steigen, hinzu kommen natürlich auch noch die Medikamentenzuzahlungen, Zahnersatz im Bedarfsfall. Das sind alles natürlich Kosten, die dazukommen. Familie mit klassischer Rollenverteilung, auch wenn der Vater arbeitet, Mutter kümmert sich um die Erziehung der Kinder, dann ist die Mutter oder die Familie beitragsfrei mitversichert, weil die Kinder unter 12 sind. Das heißt also, sie sind alle vollkommen beitragsfrei mitversichert. Und das heißt, keine direkte Erhöhung der monatlichen Beiträge. So, aber natürlich auch Zusatzzahlungen wie Medikamente. Das ist auch für einen Familienvater dann zu schultern. 7,50 Euro, Fiebersaft für die Kinder, Antibiotika, wenn man sowas braucht, muss halt 7,50 Euro mindestens zugezahlt werden. Das heißt, auch da ist die Belastung halt höher. Und Ehepaar ohne Kinder, da ist es halt so, wenn keine Kinder im Haushalt sind, war es bisher so, dass die Ehefrau oder der Ehemann beitragsfrei mitversichert ist. Ab 28 gibt es keine Ausnahmeregelung für dieses Paar, kein Kind unter 12 Jahren. Deshalb muss der Ehepartner dann 2,5% des beitragspflichtigen Einkommens des Ehemanns zahlen. Ich habe jetzt einfach mal angenommen, jemand verdient 4.800 Euro brutto. Dann sind die 2,5% 120 Euro zusätzliche Abgabe im Monat. Das heißt 1.440 weniger netto im Jahr zur Verfügung. Das, denke ich, ist schon einiges.
Das ist schon einiges, ja. Das ist jetzt die individuelle Situation, wenn man jetzt mal volkswirtschaftlich schaut. Ich habe mir mal so ein bisschen über den Tellerrand unseres Landes mal umgeschaut. Dann, und das habe ich ja gerade eingangs schon gesagt, Deutschland hat nicht zu wenig Geld im System, aber wahrscheinlich eine sehr schlecht koordinierte Struktur. Ich bin jetzt kein Experte in dem Bereich, aber ich kann ja lesen. Und wenn ich jetzt lese im Netz oder ich rufe auch mal KI auf. Ja, dann bekomme ich Informationen, dass zum Beispiel unser Nachbar Dänemark, und muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein, man kann nicht immer alles miteinander vergleichen, ne? Äpfel mit Birnen vergleichen, muss man ein bisschen aufpassen. Aber die haben ein offensichtlich deutlich effizienteres Gesundheitswesen, weil die 32% weniger Ausgaben pro Kopf haben, auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite die Lebenserwartung höher ist. So, und wenn ich jetzt eins und eins zusammenzähle, dann müsste ich ja von außen betrachtet sagen, da stimmt irgendwas nicht. Und ich will jetzt keine Werbung für Herrn Trump machen, aber Herr Trump hat mal einen Satz gesagt, wir pumpen immer mehr Geld in das Gesundheitswesen und bekommen immer mehr Krankheit heraus. Das ist ja das, was wir eigentlich auch in Deutschland seit Jahrzehnten produzieren. Ja, wir pumpen immer mehr rein und werden immer stärker chronisch krank. Und Krankheit ist ja nun mal auch ein Geschäft. Ja, niemand verdient mit Prävention, es wird mit Krankheit Geld verdient. Also fokussiert sich natürlich auch das gesamte System auf die Generierung von mehr Einnahmen durch mehr Krankheit oder durch eben eine Überversorgung. Das muss man sich jetzt genau im Detail anschauen, aber entweder eine Überversorgung kann ich halt ins Wachstum kommen oder dadurch, dass mehr Menschen krank werden.
Ja, und du sagtest es gerade, also die Leute werden halt immer älter. Jein, ne? Also du hast die Statistik gesagt, und wenn ich mich recht erinnere, ich habe das jetzt nicht nachgelesen, aber ich glaube, in Deutschland geht die Lebenserwartung auch ein Stück weit zurück. Also das ist, weiß ich
Sie
nicht.
ging zurück in den Corona-Jahren.
Ja.
Ich glaube, jetzt ist sie
Okay.
einigermaßen stabil. Ich glaube, sie steigt sogar jetzt wieder ein bisschen.
Okay.
Aber man muss das ja immer im Ländervergleich sehen.
Ja, klar.
So, und wenn wir uns jetzt für ein neues System interessieren, also wie kann man dieses Gesundheitswesen wieder auf neue Beine stellen, dann muss man natürlich auch mal ein bisschen über den Tellerrand schauen und schauen, wie machen das andere Länder? Gibt es Systeme, die wir vielleicht übernehmen können, wo wir heute anfangen? Ja, und nicht das perfekte System morgen haben, sondern wenn wir heute anfangen, dass wir vielleicht in 10, 15 Jahren ein perfekt funktionierendes System haben. Aber wir fangen ja nie an, das ist ja unser Problem. Auch mit der Altersvorsorge, wo andere Länder wie Norwegen und die skandinavischen Länder ja schon frühzeitig angefangen haben, diese kapitalgedeckte Altersvorsorge zu initiieren. Da freut sich jetzt der norwegische Rentner, weil der nämlich ungefähr das Doppelte bekommt von dem, was bei uns ein Rentner bekommt. So, und da haben wir ja deutlich was verschlafen, muss man klar sagen. Auf der anderen Seite muss man ja irgendwann auch mal anfangen damit. Wir werden das ja nachher noch mal kurz thematisieren. Aber ich habe mir das mal die Zahlen noch mal ein bisschen genauer angeschaut. Deutschland ist deshalb teuer, weil wir, und da hat Herr Lauterbach ja auch schon immer den Finger drauf gehabt, sehr viele Krankenhäuser haben. Wir haben sehr viel Belegung, also 7,7 Betten pro 1000 Einwohner. Wir haben wahnsinnig viele Standorte. Das ist in Dänemark komplett anders. Jetzt will ich nicht sagen, dass in Dänemark alles besser ist, aber die Dänen haben das mehr konzentriert, ja, in so einer Art Poliklinik-Situation, wo es natürlich dann Hausärzte vor Ort gibt, aber eben eine spezialisierte Poliklinik, die dann sozusagen nicht spezialisiert, sondern eine Poliklinik, die viele spezialisierte Einheiten hat, wo man alles unter einem Dach sozusagen machen kann. Dann das Thema der Vergütung, könnte man ja aus meiner laienhaften Perspektive relativ einfach lösen, indem man einfach die komplette Biografie irgendwo hinterlegt. Ja, warum muss ich jetzt eine Röntgenaufnahme dreimal machen? Ja, wenn es doch vor 3 Monaten eine Röntgenaufnahme gegeben hat. So, aber natürlich will jeder an der Krankheit verdienen, also wird das Gleiche auch dreimal gemacht. So verstehe ich das zumindest, um letztendlich auch die Vergütung zu bekommen. Und das ist auch ein Fehler aus meiner Sicht im System, dass eben zum Beispiel die Beratung oder wenn man Gesundheit koordiniert, wenn man präventive Beratung macht, dass die ja praktisch null vergütet wird. Und an dem Punkt müsste eigentlich sich was ändern, dass eben Doppeluntersuchungen wegfallen, dass es manchmal parallele Diagnosen gibt. Da hat der das gesagt, der eine hat das gesagt, dann schiebt man sich die Diagnose von einem zum nächsten. Dass man sich halt zigmal vorstellen muss, Hausarzt, Fachärzt und so weiter. Und offensichtlich, da bin ich jetzt auch nicht der Experte, aber haben wir sehr viele Notaufnahmen im Vergleich, im internationalen Vergleich. Und so wie ich Dänemark verstanden habe, hat der Hausarzt dort eine ganz, ganz wichtige Funktion, so als eine Art Gatekeeper. Ja, der guckt sich das erstmal an und schaut, was braucht denn eigentlich der Patient? Kann ich das jetzt selber hier lösen? Braucht er einen Facharzt? Braucht er die Klinik und so weiter? Also da scheint dieses System besser ausgereizt zu sein, dass man sozusagen eine Schleuse hat. Man hat hier so eine Art Architekt, der eben guckt, was wird auf der Baustelle eigentlich letztendlich gebraucht. Dann habe ich andere Zahlen gelesen, wie zum Beispiel Krankenhauseinweisungen. Wir haben in Deutschland 810 Fälle pro 100.000 Einwohner. In Dänemark 514 Fälle pro 100.000 Einwohner und in der Schweiz 459 Fälle pro 100.000 Einwohner. Also die Schweiz hat fast die Hälfte weniger Krankenhauseinweisungen als wir in Deutschland. Das ist schon echt frappierend. Ich meine, das ist unser direkter Nachbar, ne? Schweiz und Dänemark. Und was machen die denn anders? Da müsste man doch mal ganz genau hinschauen, wenn man wirklich in die ursächliche Diagnostik gehen würde dieses Systems.
Ja, Also da hast du völlig recht. Lass mich kurz auf ein, zwei Sachen eingehen, weil es gibt auch wichtige Einschnitte ja für die Krankenhäuser hier. Also es gibt auch eine Reform der Krankenhaus, ein Krankenhaustransformationsfonds nennt sich das. Es wird ein Umbau, 50 Milliarden wird dafür bereitgestellt zwischen, also bis 2035. Sollen halt Krankenhausschließungen, Fusionen und Umwandlungen in regionale Primärversorgungszentren finanziert werden. Vielleicht ist das so ein Ansatz in Richtung Dänemark. Keine Ahnung, aber du hast zum Beispiel gesagt, die Digitalisierung, also dass man nicht doppelt Untersuchungen macht, damit man Untersuchungen alle an einem Ort hat. Es gibt ja auch hier diese elektronische Patientenakte, die ist in Deutschland schon eingeführt, die wird aber noch zu wenig genutzt. Weil von verschiedenen Seiten datenschutzrechtliche Bedenken angemeldet werden, dass nicht jeder darauf zugreifen darf und, und. Es sind also noch ein paar Hürden zu nehmen. Aber ich glaube, wenn wir da auch ein bisschen offener wären da mit dem Umgang und sagen, okay, pass auf, und das auch einsehen würden, wie du gerade
Aber
sagtest,
Axel,
nur eine.
EU, Dänemark ist in der EU. Ja, also haben die ja offensichtlich nicht das Problem mit dem Datenschutz.
Richtig, ja.
So, also fahre ich doch, setze mich ins Auto, fahre mal nach Dänemark, nach Kopenhagen, setze mich da mal ins Krankenhaus und
Und
schau mal, wie das ganze Ding funktioniert. Ich meine,
na klar, ja,
was machen die anders, ja?
gar keine Frage. Was machen die anders? Du sagst ja gerade, mal hinfahren und sich überall das Beste rauspicken oder mal das angucken und schauen, was da geht halt, ne?
Man muss halt sagen, wir haben einen sehr breiten Zugang zur Medizin. Wir haben eine geringe Selbstbeteiligung. Die erhöht sich jetzt zwar, aber im internationalen Vergleich ist sie relativ gering. Wir haben freie Arztwahl, Facharztzugang, wohnortnahe Versorgung. Wir haben viele Krankenhäuser und so weiter. Also wir haben eine echt gute Versorgung international betrachtet. Aber wir sehen jetzt, es kippt, wir können uns das nicht mehr leisten. Der demografische Faktor zahlt jetzt richtig schlimm ein, ja, durch die Babyboomer und so weiter. Wir haben immer mehr und neue Medikamente, teure Medikamente und natürlich das Problem weniger Beitragszahler pro Leistungsempfänger. Und das macht es natürlich jetzt problematisch. Aber jetzt immer nur zu kürzen, das geht dann vielleicht noch 10 Jahre gut und irgendwann kracht das System zusammen, wie uns ja im Podcast auch mal ein Chef einer Krankenkasse ganz klipp und klar gesagt hat. Und aus meiner Perspektive, aus der gesundheitswissenschaftlichen Perspektive, wir haben echt ein Problem mit chronischen Erkrankungen. Und
Genau.
chronische Erkrankungen müssten nicht alle chronisch sein und chronisch verlaufen. Und wir müssten die auch nicht irgendwie die nächsten 20, 30, 50 Jahre chronisch sozusagen unterstützen mit Medikamenten, Behandlungen und so weiter, sondern viele chronische Erkrankungen wären regulierbar, lösbar. Ja, und da haben wir sicherlich ein Thema, wo wir echt drüber nachdenken müssen. Das System für deine Kinder, für die Kindeskinder, das wird nicht mehr so lange funktionieren. Also wie gesagt, ich habe mir ein bisschen Dänemark angeschaut. Die haben auch Budgets für bestimmte Regionen. Die haben das also ganz klar auch gedeckelt. Ob das jetzt besonders gut ist, ist eine andere Frage. Aber was sie denen auf jeden Fall deutlich besser machen. Und hier muss sich die Bundesregierung, Herr Merz und auch Vorgänger und alle müssen sich hier mal an die Nase fassen. Wir haben eine unglaublich schlechte digitale Infrastruktur. Und wenn wir das nicht lösen, dann werden wir auch die ganzen Symptome nicht kurieren. Ja? Also muss der Staat sich doch überlegen, der Staat ist doch für die Rahmenbedingungen verantwortlich. Also muss er doch organisieren, dass diese ganzen Maßnahmen und die Patientenakte und so weiter, dass das eingebettet ist in eine Digitalisierung, die von Behörde bis zum Krankenhaus, bis zum Patienten einfach sehr gut durchstrukturiert ist. Und das scheinen eben andere Länder deutlich besser zu machen. Das sehen wir ja auch, wenn wir aufs Amt gehen, wie abenteuerlich 70er, 80er-Jahresstil da noch gearbeitet wird, während man in der Schweiz einfach alles online macht und in Lettland macht man sowieso schon seit vielen Jahren alles online. Und wir rennen immer noch zum Amt, müssen uns da den Vormittag frei nehmen. Ja, stellen uns dann da die lange Schlange an, sitzen dann da 2 Stunden rum, um dann irgendeinen Käse zu machen. Ja, das könnte ich doch alles hier vom Rechner aus machen. Aber wir kriegen es nicht hin. Ja, weil der Staat es eben nicht vorgibt und daran krankt natürlich auch das Gesundheitswesen. Wir haben, wie gesagt, wir halten das mal fest, wir haben relativ viel Angebot, wir haben eine geringe Selbstbeteiligung, auch wenn die jetzt steigt, aber im internationalen Vergleich stehen wir eben noch gut da. Die Frage ist jetzt, wie lange können wir uns das noch leisten?
Ja, also wie du schon gerade gesagt hast, irgendwann mal, das hat uns ja der Chef einer Krankenversicherung gesagt, fahren wir halt das Ding voll an die Wand. Und genau das ist die Frage, wie lange können wir uns das noch leisten? Jetzt ist es aber so, du hast es gerade eben schon angesprochen, auch mit den chronischen Krankheiten, viele, ich würde noch einen Schritt weiter gehen, wären auch vermeidbar durch einen anderen Lebensstil, durch anderes eigenes Verhalten. Und wir hatten ja ganz am Anfang gesagt, dass wir nicht immer nur so draufhauen wollen und sagen, also es ist alles schlecht und sowas, sondern wollen hier im Podcast natürlich auch Lösungen anbieten, beziehungsweise mal über Lösungen nachdenken und vielleicht auch mal den einen oder anderen Gedanken hier reingeben, um einfach mal nachzudenken, wie kann es halt anders sein? Wir haben schon gesagt, ja, mal über die Grenze gucken, mal rechts und links, vielleicht gute Sachen da einsammeln, aber wir haben ja auch noch eigene Ideen, was man so tun könnte.
Ja, und da geistert ja seit vielen Jahren, ich höre das immer wieder in Talkshows, das Thema Bürgerversicherung. So, was steckt hinter dieser Bürgerversicherung? Ich glaube, viele haben das schon mal gehört, diesen Begriff, aber genau zu wissen, was da jetzt hinter steckt, da muss man sich dann auch mal ein bisschen mit dem Detail beschäftigen. Bürgerversicherung bedeutet ja, alle zahlen letztendlich in ein System ein. Das muss nicht eine Kasse sein, das können auch, keine Ahnung, 50 Kassen sein, die sich das entsprechend aufteilen. Das Ganze hätte natürlich einen Vorteil, heute viele Vorteile. Wir hätten nicht mehr diese Zweiklassenmedizin, wir hätten dann Zusatzversicherungen, ne? Da kennst du dich ja besser aus, ja? Dass wenn man unbedingt den Homöopathen will, wenn man unbedingt den Osteopathen will oder was auch immer, dann kann man sich zusätzlich versichern. Ja, das kann man sich zusätzlich einkaufen. Ja, das haben wir natürlich auch beim Reisen, wenn wir mit der Bahn reisen, wenn wir mit dem Flieger reisen, da haben wir das auch. Da haben wir auch eine Zweiklassengesellschaft letztendlich, ne? Business Class und Holzklasse. Wir haben erste Klasse, zweite Klasse in der Bahn und so weiter. Wir sind das ja eigentlich gewohnt, dass wir das haben. Und man hätte wahrscheinlich weniger Wechsel in den Krankenkassen, solidarische Beiträge und so weiter. Aber da gibt es natürlich auch Gegenstimmen, die kann ich auch nachvollziehen. Denn so eine Bürgerversicherung wäre ein sehr sozialistisches System. Wäre ja ein sehr stark von der Politik getriebenes System, was ja dann gar keine Marktwirtschaft mehr wirklich hätte. Es wäre eine Einheitsversicherung. Ich persönlich bin nicht ganz so. Soll ich sagen, nicht ganz so positiv, was dieser Ansatz anbelangt. Wenn man das auch, man müsste das ja auflösen, man müsste die private Krankenversicherung auflösen und da sind ja auch Milliarden, ich habe das mal nachgelesen, über 350 Milliarden Altersrückstellungen, ja, die gebildet werden, damit ich bin PKV versichert, da muss ich dann im Alter nicht 2000 Euro im Monat Krankenversicherung zahle, wird das also aus den Altersrückstellungen sozusagen vorher angespart und dann in dem Moment, wo ich eben nicht mehr Beiträge einzahle, dann eben genutzt. Was macht man mit dem Geld? Ich habe mir da mal eine halbe Stunde mit beschäftigt. Wem gehört eigentlich dieses Geld? Gehört das jetzt mir als PKV-Versicherten oder gehört das der Gesellschaft oder wem gehört das eigentlich? Ich habe mich da mal mit jemandem unterhalten, der sich da ein bisschen besser auskennt, aus einem Physiotherapieverband. Und der sagte, das ist eigentlich juristisch nicht geklärt. Man weiß nicht genau, was man mit der Kohle machen soll. Also da legen ja 350 Milliarden, die man ja dann ins System integrieren könnte, in so eine Bürgerversicherung. Das wäre ja erstmal keine so schlechte Finanzspritze auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist jetzt auch wieder laienhaft gesprochen, weiß kein Jurist, ob man das überhaupt so machen kann.
Und da bin ich auch bei dir. Ich bin auch nicht so ein Fan von so einer Bürgerversicherung. Du sagtest gerade, es ist eher so ein sozialistisches System. Ich sehe da eher die Chance, dass man halt mehr Eigenverantwortung übernimmt für seine eigene Gesundheit, dass man da in die Richtung irgendwas bewegt, irgendwie nach vorne kommt.
Ja, irgendwie, aber lass uns das mal untermauern. Also, wenn wir uns Kosten anschauen und Lebenserwartung, dann haben wir Deutschen 9.365 Dollar pro Einwohner, und die Spanier haben nur 5.346 Dollar. Dabei ist bei den Spaniern die Lebenserwartung 2,9 Jahre höher. Wenn wir jetzt Deutschland mit Italien vergleichen, dann haben wir hier 9.365 bei uns Deutschen und Italien hat 5.164 Dollar, die sie pro Jahr pro Einwohner ausgeben. Und die Italiener haben 2,4 Jahre höhere Lebenserwartung. Und wenn man das mit Japan vergleicht, geben wir 62% mehr aus, aber die Lebenserwartung ist 3 Jahre geringer. So. Und jeder, der von außen drauf schaut, muss ja zu dem Ergebnis kommen, da stimmt irgendwas nicht. Ja, da passt irgendwas nicht.
Auf jeden Fall. Und da sind wir wieder beim Thema von unserem Podcast. Also finde ich, wenn wir über Lebensstiländerungen, Eigenverantwortung nachdenken, dann ist es halt so, Ernährung, Bewegung, gerade Bewegung, die bewegungsinduzierten Krankheiten, sage ich jetzt mal, oder die durch Nichtbewegung zutage treten. Gerade Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die meisten Erkrankungen auch hier in Deutschland. Das heißt, wir bewegen uns doch zu wenig, oder?
Naja, und die Krankheiten hängen ja alle zusammen. Also wenn du ein kardiovaskuläres Risiko hast, dann hast du auch ein diabetisches Risiko, ja, dann hast du ein Glaukomrisiko, du hast ein Risiko im Bereich der Sinnesorgane insgesamt. Also das könnte man jetzt ganz weit stricken. Du hast ein höheres Krebsrisiko und so weiter. So, und da bist du natürlich bei allen Lebensstilfaktoren. Die Frage ist eben nur, aktuell verdient man Geld durch die Krankheit? So, das wäre jetzt der Punkt, wo man darüber diskutieren muss. Wie könnte man das ändern, dass man natürlich auch Krankheit behandeln und versorgen muss? Das ist ja gar keine Frage. Aber wie könnte man das System so verändern, dass es sich lohnt, in Gesundheit zu investieren? Für den Einzelnen, ja. Und wir dürfen nicht von uns ausgehen, Axel. Wir sind nun mal, ne, wir haben mal Sport studiert. Wir sind heute immer noch Sportler und müssen jeden Tag Sport treiben. Aber das ist ja nicht der Durchschnittsbürger. Ja, der Durchschnittsbürger fährt vielleicht mal durch die Gegend, so wie ich das an der Küste immer beobachte, um so ein bisschen, naja, Sightseeing, hier mal einen Kaffee trinken mit dem E-Bike. So, das ist kein kardiovaskuläres Training. Ja, das ist immerhin mal die Gelenke durchbewegen, aber das ist natürlich kein Training in dem Sinne, wie wir das definieren. Und das ist auch kein Herz-Kreislauf-Training. So, also wie könnte man es lenken oder zumindest beginnen, dass wir Prävention, ja, entweder bestrafen, wenn man es nicht betreibt, oder belohnen, wenn man es betreibt. So, dann geht es natürlich über den Geldbeutel und ist doch klar, wenn es über den Geldbeutel geht, dann wird man immer eher das Verhalten anpassen, als wenn es mich gar nicht betrifft. Ist doch klar.
Das ist richtig. Aber weil du das gerade sagst, ne? Also ich habe auch so ein paar Gedanken gemacht, ne? Oder die mir jetzt auch gerade kommen. Du hast ja gesagt, Spanien oder auch Japan, Italien haben da auch eine höhere Lebenserwartung bei weniger Ausgaben. Das heißt, irgendwas machen die ja auch anders. Auch die Menschen machen was anders. Also weniger kardiovaskuläre Erkrankungen und die Folgeerkrankungen damit. Da müsste man mal vielleicht hingucken, was machen die anders? Treiben die mehr Sport? Essen die? Ernähren die sich anders? Bestimmt, vielleicht bewegen die sich mehr.
Wenn man mal von der Grundidee, also ich würde jetzt Gesundheit belohnen oder ich würde das Nicht-Einhalten von gesundheitsrelevanten Faktoren bestrafen. Ich habe mich da mal eine lange Zeit mit beschäftigt und das Thema Motivation beschäftigt mich ja jetzt schon seit über 20 Jahren. Wenn wir jetzt an so ein Malus-System denken würden, ja, also wenn du jetzt einen hohen Blutdruck hast, du hast jetzt einen schlechten HbA1c-Wert, du hast eine Abnahme deiner Muskelmasse, das könnte man ja relativ einfach, stellst dich einfach auf eine Bioimpedanzwaage und dann könnte man das schon sehr einfach nachweisen. Aber dann kommen natürlich die Kritiker und sagen, naja, was ist denn mit den Extremsportlern? Ja, man muss doch jetzt auch nicht klettern, man muss nicht springreiten, man muss nicht, ja, überall da, wo man sich leichter verletzen kann, ist ein Argument. Was ist mit denen, die Alkohol trinken jeden Tag? Was ist mit denen, die Schichtarbeit machen, die Schlafmangel haben? So, dann kommt dieses Argument, dass es natürlich viele andere gibt, die auch in einem schlechten Milieu sozusagen ihr Leben, fristen wir jetzt falsch gesagt, die also ihr Leben organisiert haben. Und wenn du mal nun mal in der Nachtschicht bist, dann kannst du das ja nicht ändern, obwohl wir wissenschaftlich wissen, dass Nachtschichten, ne, Biorhythmus, kardiovaskuläre Risiko steigt, das Krebsrisiko steigt. Deswegen würde ich über das Malus-System eigentlich nicht nachdenken. Wir haben das in der Vorbereitung dieser Podcast-Sendung, haben wir beide das ja kurz besprochen. Wir beide ticken jetzt vielleicht eher über die Bestrafung. Ja, als Trainer uns bestraft haben in unserer Jugendzeit, dann haben wir halt noch mehr Gas gegeben, dann haben wir noch mehr trainiert, wir haben noch häufiger wiederholt und so weiter. So, und andere sind nach Hause gegangen, die haben dann gesagt, der Trainer spinnt und ich möchte eine andere Sportart machen, Mama. Und dann hat Mama gesagt, okay, da musst du nicht mehr hingehen, ja, dann machen wir irgendwas anderes. So, weißt du, was ich meine, ja? Uns hat das damals stimuliert, aber ich habe mir verschiedenste Forschungen aus der Motivationspsychologie angeschaut und man kommt eigentlich immer so auf das gleiche Ergebnis. Wir sind ungefähr 20 bis 25% der Gesellschaft. Die kann man über das Malus-System motivieren. Aber den Großteil der Bevölkerung kann man über ein Bonussystem motivieren, über ein Belohnungssystem. Also wenn du ein gutes Ernährungsverhalten zeigst, wenn du ein gutes Bewegungsverhalten zeigst, dann wirst du eben belohnt. Und ich glaube, darüber müssen wir ernsthaft nachdenken. Und es ist höchste Zeit, darüber nachzudenken, ob wir nicht sowas brauchen wie ein Gesundheitskonto. Jeder Mensch in diesem Land bekommt ein Gesundheitskonto. Du kannst es auch Präventionskonto nennen, wie auch immer. Und wenn ich bestimmte Kriterien erfülle, die Kriterien können wir uns gleich genauer anschauen, die kann man auch nachweisen und man kann auch dafür sorgen, dass dieser Missbrauch, dass der zumindest schwierig zu organisieren ist. Aber wenn du dir über gesundes Verhalten einen Teil deiner Krankenkassenbeiträge wieder zurückerarbeitest und das nachweisen kannst, du bekommst dann am Ende eine Erstattung. Die kannst du dann in Urlaub investieren, die kannst du wo auch immer, egal. Ja, kannst du einfach in dich wieder investieren, kannst dir Bücher kaufen, was auch immer du willst. Dann wäre das doch eigentlich ein schlauer Ansatz, den man mal zu Ende denken muss. Also Stichwort Präventionskonto, Stichwort Gesundheitskonto.
Auf jeden Fall. Also da bin ich voll deiner Meinung. Ich hatte mir auch schon immer mal vorgestellt, genau was du sagst, Kriterien festzulegen, dass man zum Beispiel einmal im Jahr zu einer so einem Gesundheitscheck geht. Da hat man bestimmte Kriterien, dann macht man eine Blutuntersuchung oder wie du sagst, Bioimpedanzwaage. Da kann man halt verschiedene Parameter untersuchen und wenn die in einer bestimmten Range sind, dann kriegt man halt eine Belohnung. Dann gibt es Punkte oder Geld auf dem Konto, das man nachher ausgezahlt bekommt und man damit machen kann, was man will. Und man wird dafür belohnt. Blutfettwerte, was auch immer man da messen mag, kriegt man und
Ja, das muss
hat
man
er.
dann definieren. Aber heute
Genau.
zahlen wir ja oder wir belohnen im Grunde die Behandlung. Wir belohnen das Behandeln der Krankheit. Das ist auch etwas, was ich immer in meinen Seminaren kritisiere, dass natürlich die Analyse setzt ja ein Gespräch voraus. So, und wenn ich ein langes Gespräch nicht führen kann, weil das Gespräch oder die Anamnese oder das Eingangsinterview nicht bezahlt wird vom Gesundheitswesen, ja, dann würde ich doch natürlich auch als Hausarzt die Zeit möglichst gering halten, damit ich eben mehr Patienten durchschleusen kann, die ich dann eben in Anführungsstrichen behandeln kann oder muss, damit ich meine Praxis finanzieren kann. Aber wie wäre es denn, wenn man jetzt komplett anders denken würde? Man bezahlt natürlich auch noch notwendige Behandlungen, ja, das kann man nicht ausschließen. Aber wenn man morgen auch messbare Gesundheitsergebnisse belohnen würde und die Patienten würde man sozusagen daran beteiligen, nicht der Arzt hat mir gesagt, ich muss jetzt das und das Medikament geben, sondern der Arzt hat mir gesagt, ich kann selbst etwas für mich tun und kann dort meinetwegen Punkte sammeln und diese Punkte können dann am Ende dazu führen, dass ich Krankenkassenbeiträge wieder zurückbekomme. Das finde ich einen total spannenden und wichtigen Ansatz und das gibt es auch schon.
Das gibt es. Und man kann das ja auch noch weiterspinnen, dass der Arzt auch noch Punkte bekommt. Also wenn jemand, was weiß ich, einen zu hohen Blutdruck hat und er führt ein ausführliches Gespräch, guckt, wo liegt die Ursache und empfiehlt dann irgendwelche Bewegungsprogramme und der Patient kommt nachher hin und hat eine deutliche Absenkung seines Blutdrucks, dann kriegt der Arzt auch noch Bonuspunkte. Was auch immer man damit anstellen kann, müsste man sich überlegen. Aber so kann man das System ja auch weiterspinnen halt, ne?
Genau, und man muss es gar nicht, man muss das Rad ja nicht neu erfinden, sondern es gibt Länder, die das schon angefangen haben. Ich habe mir ein Land jetzt mal ganz genau angeschaut, weil ich selber dort zweimal war. Ich habe da auch zweimal ein Turnier gespielt und war da längere Zeit in dem Land. Deswegen ist mir das so ein bisschen aufgefallen. Ich würde auch ganz gerne mal wieder hinfahren. Und das ist Singapur. Singapur ist ja ein kleiner Stadtstaat sozusagen. Ja, da kann man natürlich Dinge leichter umsetzen als jetzt bei 84 Millionen, 85 Millionen Bundesbürgern. Aber nur mal, um das System sich mal anzuschauen, lohnt es sich, glaube ich, da genauer hinzugucken. Und die Singapurianer, sage ich jetzt, ich weiß nicht, ob es stimmt, die haben ein sehr effizientes Gesundheitssystem aufgebaut, was auf drei Säulen basiert. Nämlich Punkt 1, das, was du gerade gesagt hast, die Eigenverantwortung. Dann Punkt 2, eine hohe Gesundheitskompetenz. Dass Menschen wirklich gesundheitskompetenter werden, ja, setzt natürlich Wissen voraus, setzt. Und wir haben ja heute sehr viele Angebote. Wir haben Online-Kongresse, wir haben viele kostenfreie Angebote, wo man Gesundheitskompetenz auch erwerben kann. Einziges Problem, Axel, ist immer nur, das sind immer die gleichen, die daran teilnehmen. Und bestimmte Milieus, ja, sagen wir mal 60, 70, 80% der Bevölkerung, erreichen wir darüber nicht. Das ist das Kernproblem. Und da müssen wir eben ran. Und Singapur hat ein sehr, sehr enges Netzwerk gespannt in Richtung Präventionsprogramm. Und was ich da super spannend finde, die haben eine staatlich ins Leben gerufene Healthy 365 App. Also 365 Tage, die haben eine App, alles ist da durchdigitalisiert, kann man natürlich in so einem kleinen Staat viel, viel schneller machen als bei uns. Und überall gibt es Punkte. Bürger erhalten Punkte und für diese Punkte, die sie dann erreichen, Vorsorge und so weiter, können wir gleich nochmal kurz besprechen, kann man sich dann Gutscheine in Präventionsangebote, aber sie können eingelöst werden, so wie wir das eben auch von unseren Gutscheinangeboten an der Tankstelle oder ähnliches kennen. Ich werde ja immer gefragt und dann sage ich immer nein, weil ich diese Gutscheinmodelle nicht nutze. Aber ich würde es im Bereich der Gesundheit eben ganz gut finden. Jeder nutzt in Singapur diese Healthy App und diese Healthy App ist verbunden mit Apple Health, Google Fit, Fitbit. Und diese ganzen Systeme, diese Uhrensysteme, die wir kennen, mit den entsprechenden Apps drauf. Und da kann jeder Bürger sogenannte Health Points dann aufbauen, zum Beispiel, indem er bestimmte Schritte durchgeführt hat pro Tag, indem er sich 150 Minuten in der Woche bewegt hat, indem er gesunde Einkäufe getätigt hat, Vorsorgeprogramme genutzt hat, zum Blutspenden war. Und das könnte man jetzt weiter ausdefinieren, was sozusagen Health Points dann generiert. Aber Health Points kann man dann umsetzen, so wie man das auch von Points ich denke da gerade an, wie heißen sie noch, von Lufthansa. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Aber so ähnlich, dieses System würde man auf Gesundheit übertragen, Einkaufsgutscheine, ÖPNV-Gutscheine zum Beispiel, Rabatte in Fitnessclubs. Zuzahlungen oder Gutscheine für Ernährungsberatung, dann würde auch eine ganz andere Ernährungsberatungsszene entstehen. Ich habe das aus den USA gehört, dass da, es gibt da unheimlich viele Dietitians, die alle gut davon leben können, weil eben die privaten Krankenversicherungen Ernährungsberatungen dort bezahlen. Und wenn man das dann zum Beispiel ab 40 Jahre würde man das dann beginnen, dass man mit gut, vorher sollte man noch gesund sein, nach 40 Jahren fangen dann die chronischen Erkrankungen ein, dass man dann ab 40 Jahren Health Points sammelt, die man dann in Rabatte wieder umsetzen kann. Das würde aus meiner Perspektive, Axel, korrigiere mich, aber gesundes Verhalten schulen und würde dann auch die KV-Prämie dadurch senken. Das heißt, wir könnten selber etwas dafür tun, um unsere KV-Beiträge zu senken. Und wer das nicht möchte, der muss das ja nicht tun. Das heißt, wir hätten hier kein Pflichtprogramm. Der zahlt dann eben höhere Beiträge. Und wenn man das mal ein bisschen weiterspinnt, ich finde das eigentlich ein relativ gerechtes System, weil niemand wird bestraft, wenn man ungesund lebt. Und Leute werden belohnt, wenn sie gesünder leben. Man muss das eben nur genau definieren und was man natürlich auch machen muss, man muss Missbrauch natürlich ausschließen. Weil, weißt du, ich kenne den Fitnessstudio-Betreiber bei mir um die Ecke, weil ich vielleicht im gleichen Karnevalsclub bin und dann klopfe ich mal bei dem an und sage, kannst du mir mal eben was unterschreiben? So hat man das ja früher bei den Präventionsangeboten gemacht, ja, Rückenschulkurs und so weiter. Dann ist man zweimal hingegangen und hat sich dann die ganze Karte unterschreiben lassen, weil der Kursleiter nett war und dann hat man sie 10 Mal, die man dann da war, hat man dann eingereicht, ja, wo man vielleicht tatsächlich nur zweimal da war. Aber das kann man ja durch die Digitalisierung viel besser organisieren. Ja, über diese Near Field Communication Systeme Ja, dass eben nur, wenn ich durch die Schranke beim Fitnessstudio laufe, dann reagiert meine App und dann kann ich das auch entsprechend nachweisen.
Jens, ich finde den Ansatz super. Sollten wir vielleicht mal unserem neuen Gesundheitsminister vorschlagen. Vielleicht schreiben wir es mal zusammen und schicken es dahin. Das setzt aber eins voraus, dass wir diesen politischen Willen auch haben. Wir hatten in der Vorbesprechung ganz kurz darüber geredet. Wir brauchen einen politischen Willen, da auch was dran zu ändern. Und zwar in Richtung, wollen wir eine gesunde Gesellschaft haben? Und das, was du gerade beschrieben hast, diese Entscheidung hat halt Singapur getroffen. Ich möchte eine gesund alternde Gesellschaft haben und nicht eine kranke Gesellschaft, weil die Kosten für die Krankheit für mich als Gesellschaft viel zu hoch sind. Einmal monetär und auch im sozialen Miteinander. Ja, die Pflegekosten werden höher, jeder muss in irgendwelchen Pflegeheimen betreut werden, weil die Mobilität einfach nicht mehr da ist und, und. Und da hat man halt die Entscheidung getroffen, ich möchte eine gesunde Gesellschaft. Das ist bei uns auch möglich, wenn der politische Wille auf allen Ebenen da ist, dann kann man, denke ich mal, sowas auch durchsetzen. Also an den Voraussetzungen, an irgendwelchen digitalen Apps, die irgendjemand programmieren kann, daran wird es nicht scheitern.
Naja, ein bisschen schon, weil wir eben noch zu schlecht digital aufgestellt sind. Aber ich habe diese Woche habe ich ein schlaues Interview gehört mit einem Ernährungswissenschaftler. Und der hat so schön gesagt, dass es in den USA jetzt ja eine neue US Dietary Guideline gibt und die zum Beispiel den Proteingehalt jetzt verdoppelt haben. Die haben gesagt, also nicht 0,8 braucht der Mensch, sondern wir brauchen mindestens 1,4 bis 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Protein. Und da sagte er, das war ja nur möglich, weil es einen totalen Politikwechsel gegeben hat. So, die Wissenschaft dafür, die gibt es schon 20 Jahre. Aber wenn es keinen politischen Willen gibt, dann wird sowas natürlich auch nicht umgesetzt. Aber es hätte natürlich große Vorteile, es hätte wirtschaftliche Vorteile für jeden Einzelnen im Geldbeutel. Man könnte sich aktiv daran beteiligen. Die Krankenversicherer hätten dann auch ein größeres Interesse an Prävention. Und die Ärzte würden sich eben nicht nur an Behandlungen beteiligen, Ärzte und Therapeuten, sondern sie würden sich auch an Gesundheitszielen beteiligen. Ja, sie würden sich an dem Aufbau, das ist ja das salutogenetische Konzept, was wir schon zigmal auch thematisiert haben, alle würden sich dann daran beteiligen, so wie wir das damals im Sport auch kennengelernt haben, dass man eine Leistung aufbauen kann. So kann man natürlich auch eine Gesundheit aufbauen. Logisch. In Treppenstufen. Und jeder entscheidet für sich, wie weit er geht. Wir müssen ja nicht alle zum Leistungssportler werden. Ja, aber wir können ein Gesundheitstraining zweimal die Woche durchführen, Krafttraining um Muskelerhalt, Knochenerhalt und so weiter. Wir können eine Ernährungsberatung oder ein 12-Wochen-Programm buchen. Da würde ja auch eine ganz neue Präventionsindustrie dabei entstehen.
Ja,
Ja.
und an Angeboten und an Wissen scheitert es ja nicht. Jens, aber du hast gesagt, da wird jetzt gerade so zum Abschluss noch eine kleine Anekdote, da wird eine ganz andere Präventionsmaschinerie oder Prävention in die Gehirne kommen oder in die Menschen kommen oder in die Gesellschaft kommen. Und ich habe mal nachgelesen. Was ich ja eben auch schon sagte, ne? In China oder in Japan machen die halt so Volkssport morgens alle zusammen. Und ich habe mal, weil mich das interessierte, wo das eigentlich herkommt, dass wir so reingerutscht sind in dieses Krankheitssystem. Und wusstest du, dass es in den 20er Jahren einen Frühsport am Radio hier in Deutschland gab? Und zwar 1925 gab es die Berliner Funkstunde. Die hat mit der Ausstrahlung von Leibesübungen nach Kommandos mit Musikbegleitung begonnen. Und jeden Morgen erklangen kurze, leicht verständliche Anleitungen zum Mitmachen. Und viele Menschen turnten direkt im Wohnzimmer, auf dem Balkon und im Garten mit. Finde ich schon.
Ja, Komma, aber damit hast du natürlich nur immer die Leute erreicht, die sowieso Lust darauf haben. Also wir brauchen aber ein System, was größer ist, was eben fördert, dass ich sozusagen mir die Investition, weil für Menschen, die Sport nicht sportmotiviert sind, wie wir beide, für die das ein Lebenselixier ist, Ja, wenn wir 3 Tage keinen Sport treiben, dann werden wir ungeduldig, dann werden wir ungenießbar und dann sagen unsere Ehefrauen, sagen, komm, geh raus, mach mal eine Laufrunde durch den Wald. Es trifft aber ja nicht auf jeden zu. Aber wenn ich die Chance habe, durch meine Investition, dadurch, dass ich durch die Schranke im Fitnessstudio gehe und mein Trainingsprogramm absolviere, da mir etwas zurückzuholen, das ist aus meiner Perspektive das einzig wirklich zukunftsträchtige System. Und das ist morgen nicht perfekt. Das war in Singapur wahrscheinlich auch am Anfang nicht perfekt. Aber wir müssen es einleiten, anfangen, beginnen. Wenn wir das nicht tun, dann werden wir auch die nächsten 20 Jahre so weiter wursteln. Wir werden die Zuzahlung immer weiter hochziehen. Wir werden die Leistung immer weiter einkürzen. Wir werden immer mehr in das System reinpumpen, um die Pharmaindustrie zu bezahlen, um die vielen Krankenhäuser zu bezahlen, um die Doppelbehandlungen zu bezahlen, um ja, dieses, was wir als gutes Gesundheitswesen definieren, damit wir uns das leisten können. Anders kann es ja nicht funktionieren, weil die Beitragszahler werden weniger und die Leistungsempfänger werden mehr. Und das sollte sich auch jeder, der jetzt vielleicht 30 ist und zuhört, auch mal genauer überlegen, weil das System kann so nicht die nächsten 30 Jahre funktionieren. Denn irgendwann sind auch die 30-Jährigen mal Rentner in 35 Jahren, vielleicht auch erst in 45 Jahren, wissen wir nicht. Weil auch da an der Grenze schraubt man ja immer weiter, dass du später Rentenempfänger wirst. Also meiner Meinung nach kann man nicht mehr ewig so weitermachen. Als ich damals meine Berufslaufbahn begonnen habe, da ging das ja auch schon immer im Prinzip um die gleiche Sache, nämlich ne, Leistung kürzen, Kosten einsparen und wer regt sich am wenigsten darüber auf? Und wenn ich bei der Pharmaindustrie streichen möchte, das hat ja auch die Gesundheitsministerin versucht, dann stehen natürlich gleich die Lobbyisten vor der Tür und dann wird das alles rausgestrichen. Ja, dann kommt das Argument, ja, Arbeitsplätze und Arbeitsplatzverschiebung, dann gehen wir in andere Länder und machen da unsere Produktionen auf und so weiter. Also immer die Angst vor Arbeitsplatzverlust. Damit kommen wir nicht weiter. Also wenn wir hier nicht wirklich anderes Gedankengut hineinbekommen, auch in die Berliner Blase. Ja, dann werden wir immer nur reagieren, und das ist mein letzter Satz, wir werden immer nur reagieren auf die Probleme in der Kasse. Wir werden aber nicht vor die Bugwelle kommen. Ja, wir werden nicht das System entschärfen, dadurch, dass wir langsam aber sicher in ein anderes System überführen.
Ja, ich glaube, das ist ein richtiges und gutes Schlusswort. Wir haben uns mal angeschaut, was die neue Gesundheitsreform bringt. Wir haben uns dann mal angeschaut, was wir auch für Lösungen bieten. Wir haben über den Tellerrand hinausgeguckt, wie machen es andere Länder, was ist da gut, was ist da vielleicht auch nicht so gut. Und ja, jetzt ist es an euch, einfach mal da draußen auch mal drüber nachzudenken. Selber der Aufruf, auch mal zu reflektieren, wie sieht mein Leben aus und was kann ich selber vielleicht auch für meine Gesundheit tun. Wir stehen immer für die Prävention und so wird das auch unseren Podcast noch weiter begleiten. Jens, vielen Dank für deine Zeit, für deine Expertise. War eine sehr interessante Folge heute, glaube ich, interessante Diskussionen, die wir angeregt haben. Und bis in 2 Wochen. Vielen Dank euch da draußen. Vielen Dank, Jens. Bleibt uns gewogen. Vor allen Dingen macht ein bisschen Werbung für uns. Lasst ein Like da, abonniert unseren Kanal und dann sehen wir uns in 2 Wochen wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao und tschüss.
Das war's für heute. Danke, dass du wieder mit dabei warst. Wenn dir unser kritischer Blick auf Gesundheitsthemen gefällt, dann abonnier uns doch gleich, damit du keine Episode mehr verpasst. Bis zum nächsten Montag. Bleib gesund, neugierig und lass dich nicht von jedem Heilsversprechen blenden. Prüfe genau, was dir versprochen wird und nimm deine Gesundheit selbst in die Hand.